feiern heute Kleingruppengottesdienst. Begeisterung. Vielleicht stellst du dir auch die Frage, was für ein Aufwand. Es wurden neue Hefte gestaltet, sie wurden gedruckt. Wir opfern 2 Sonntage im Jahr tatsächlich für das Thema der Kleingruppen. Und tatsächlich versuchen wir immer wieder von vorne mit dem Heftchen in der Hand dazu einzuladen, eine Kleingruppe zu besuchen. Man könnte sich fragen, für was der ganze Aufwand. Wir haben doch alle genug zu tun. Mensch, Anna, hast du nicht genug Termine? Warum brauchen wir jetzt noch eine weitere Beschäftigung? Folie 2, warum Kleingruppen? Ist ein ganz einfacher Grund, ist auch nicht schwierig zu erraten, warum wir Kleingruppen machen und uns in diesen Bereich investieren. Das ist ganz einfach, es ist Beziehung. Beziehung. Wir Menschen sind alle Beziehungswesen und es gilt für jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, egal wie extrovertiert oder introvertiert du bist, wir brauchen Menschen um uns herum. Und nicht einfach nur Menschen um uns herum, sondern ich glaube, dass jeder sich nach intensiver Gemeinschaft sehnt. Vielleicht kennst du auch das Gefühl, vor allem als Introvertierter, eine große Menschenmasse, da kannst du dich trotzdem verloren fühlen und einsam fühlen. Ja, wir sehnen uns nach Austausch, nach jemandem, der uns sieht, nach Gemeinschaft, nach Freundschaft. Und wir glauben und wir wollen beten und wir wollen noch mehr da hinein investieren, dass Kleingruppen dazu helfen, mit anderen tiefer in Beziehung zu treten. Vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass das geschehen kann. Weil ein Sonntagmorgen ist super. Ich liebe es, Gottesdienst zu feiern. Aber wir merken, die Zeit drängt, wir wollen alle schnell nach Hause. Man hat irgendwie nicht so ganz intensiv die Zeit für Austausch. Mit den Kleingruppen schaffen wir als Gemeinde also eine Struktur, sowas wie eine Plattform, wo im besten Fall solche Beziehungen entstehen und wachsen können. Und wer das schon mal erlebt hat oder versucht, auf der Suche nach einem Freund war, der weiß, manchmal ist es auch schwierig. Es passiert manchmal nicht so mit dem Fingerschnips, ich gehe in eine Kleingruppe und schon habe ich nur beste Freunde um mich herum. Es braucht manchmal Zeit und Zutun von dem Geist Gottes. Natürlich geschehen Beziehungen nicht nur in Kleingruppen, möchte ich auch an dieser Stelle sagen. Ich erlebe es persönlich oder auch von anderen ganz oft, dass Beziehungen in Teams entstehen. Teams, das sind bei uns Lobpreisteams, die Leitungsteams, das Technikerteam, das Hausmeisterteam, wie auch immer. Wenn man zusammen unterwegs ist, wenn man sich zusammen vorbereitet, wenn man sich trifft, im besten Fall lernt man sich besser kennen. Im besseren Fall hat man auch noch Spaß miteinander und es macht Spaß und teilt einen Teil von seinem Alltag. Folie 3, warum Kleingruppen? Kleingruppen bringen Menschen zusammen. Beziehungen können am besten in Kleingruppen gebaut werden. Folie 4, jetzt könnte man sich fragen, ja, warum eigentlich Beziehungen? Vielleicht kennt jemand auch dieses Bedürfnis nach Alleinsein. Ich habe das immer mal wieder, dieses Bedürfnis, keiner will was von mir. Ich bin nur mit mir selber allein. Gott ist auch noch dabei, ja, aber ne, vielleicht kennt ihr das auch. Und Alleinsein ist auch schön. Und es hat auch seinen Zeitpunkt und seinen Platz, aber halt nur für eine gewisse Zeit. Folie 5. Beziehungen sind für unser seelisches Wohlbefinden und auch für unsere geistliche Entwicklung essentiell. Das seelische Wohlbefinden, da würden, glaube ich, alle mitgehen. Wenn du denkst, ein guter Freund, eine gute Freundin, wenn wir uns treffen, das ist richtig cool, es tut mir gut. Aber tatsächlich auch für unsere geistliche Entwicklung brauchen wir einander. In der Bibel finden wir tatsächlich einiges über Gemeinschaft, über Beziehungen und ihre Bedeutung. Und Dani hat schon gesagt, wir befinden uns nun aber in der Predigt 3 über die Psalmen. So, jetzt war meine Aufgabe, das irgendwie miteinander zu verknüpfen. Und dann dachte ich, ja, schau ich mal die Psalmen, was es so für Psalmen über Gemeinschaft gibt. Es gibt tatsächlich nicht so viel. Und deswegen lese ich euch einen Psalm jetzt vor, der euch vielleicht bekannt vorkommt, vor allem wenn ihr vor 3 Wochen schon mal im Gottesdienst wart. Da hat Giovanni ihn nämlich schon mal vorgelesen und ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob es okay ist, dass ich ihn nochmal aufgreife. Also er ist damit fein. So lesen wir nochmal den Psalm 133. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das edle Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und weil dieser Psalm nur 3 Verse hat, habe ich ihn nochmal mitgebracht. In einer anderen Übersetzung. Manchmal hilft mir das, nochmal so anzukommen in diesem Psalm. Da heißt es, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, an seinem Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt, denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Vor 2 Wochen, wer da war, habe ich auch über einen Psalm gepredigt und tatsächlich war es auch ein Psalm, der die gleiche Überschrift hatte, nämlich ein Wallfahrtslied. Und da habe ich gesagt, was es damit auf sich hat. 3-mal im Jahr sind gläubige Juden nach Jerusalem gepilgert, um dort zusammen im Tempel Gott zu begegnen. Sie haben dort gebetet und sie hatten auch immer einen Anlass. Es gab immer ein Fest, also ein Fest, das sie zusammen in Jerusalem gefeiert haben. Das heißt, sie hatten ja nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern auch untereinander. Diese Wallfahrtslieder oder diese Feste in Jerusalem, da trieb sie nicht nur die Sehnsucht nach Gott hin, das auf jeden Fall, sondern sie hatten auch Sehnsucht, einander zu sehen, sich einander zu begegnen. Und diese beiden Dinge, Beziehung mit Gott pflegen und Beziehung untereinander pflegen, die waren miteinander verknüpft. Das war für die damals wie eins. Das hat einfach zusammengehört. Wir sind sehr vom Individualismus geprägt. Wir unterteilen das manchmal so für uns. Damals tatsächlich in der Kultur war das eine Sache. Eine Sache. Glaube war keine persönliche Angelegenheit, sondern ein Gemeinschaftserlebnis. Und sie haben sich da zusammen getroffen. Sie hatten Sehnsucht nach Gott und Sehnsucht nach ihren Freunden, die sie vielleicht schon seit ein paar Monaten nicht mehr gesehen hatten in Jerusalem. Wäre das nicht schön, wenn Gemeinde auch so wäre? Oder? Wenn wir zum Gottesdienst gehen und denken, oh, ich freue mich so, Gott zu begegnen und ich freue mich so, den Markus wiederzusehen. Oder wenn du dich auf den Weg zur Kleingruppe machst, zu irgendeinem Treffen, wenn diese beide Sehnsüchte in uns groß wären. Ich spreche auch von mir, wir oft gehen in den Gottesdienst, ich bin mal gespannt, was Gott für mich so hat. Und dann schließen wir so unser Herz ein und dann nehmen wir das so ganz persönlich mit nach Hause. Ist auch gut. Gell? Aber eigentlich ist der Gedanke, Gott ist viel größer darüber, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Wenn du das schon so erlebst, wenn du so voller Freude hierher kommst mit diesen Sehnsüchten, dann halt es fest, weil es wird uns auch oft geraubt. Und wenn du denkst, ja, das ist noch ausbaufähig, dann streck dich doch danach aus und bete, dass Gott es bewirkt durch seinen Geist. Und das trotz aller Unterschiedlichkeit und trotz, dass wir hier mit Menschen zusammenkommen, mit denen er vielleicht sonst im Alltag gar nichts zu tun. Und tatsächlich war das ja in Jerusalem auch so. Wenn wir uns das Judentum anschauen, manchmal stellen wir uns das vor als so eine große Einheit, gell? Alle glauben an das Gleiche, aber tatsächlich gab es ja auch im Judentum verschiedene Strömungen und geistliche Richtungen. So einen Ansatz lesen wir auch im Neuen Testament. Da sind die Pharisäer, die Sadduzäer, hast du vielleicht auch schon mal, bin mal drüber gestolpert. Also es gab da auch unterschiedliche Ansichten und die kamen da alle zusammen. Die Alten und die Jungen und die Liberalen und die Radikalen und alle kamen zusammen, um das gleiche Fest zu feiern. Und verständlich können wir jetzt verstehen, dass David schreibt, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Warum schreibt er das? Wahrscheinlich hat er nicht nur Eintracht erlebt, sondern es gibt noch ein ähnliches Wort, Zwietracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch immer wieder dazugehört hat zu diesen Festen. Wo Menschen zusammenkommen, da menschelt es gewaltig. Folie 8. Beziehungen können zur größten Freude und Erfüllung führen, aber auch zum größten Schmerz und Verletzung. Ich habe mir Gedanken gemacht, ich dachte, schon krass. Wie kann sowas Gutes, was Gott sich ausgedacht hat und wie er uns geschaffen hat, gleichzeitig sowas Schlimmes bewirken? Bei manchen vielleicht schon traumatisch. Wenn du denkst, traumatische Erlebnisse, das hat doch immer mit Beziehungen ganz oft zu tun, oder? Beziehungen, die nicht funktionieren. Im Psalm 133, den wir gelesen haben, heißt es, wie gut und lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es geht um das Zusammensein. Es geht um ein wirkliches Beieinandersein, nicht nur ein kurzes Grüßen. Ja, hallo, schön, dass du da bist und eigentlich kenne ich dich gar nicht. Es ist ein Zusammenleben miteinander teilen. Es ist sehr einfach, mit Menschen eine gewisse Einigkeit zu haben, denen ich gar nicht so nahe stehe. Das kennen wir auch oft, wenn wir Leuten so digital begegnen, sage ich mal. Und von irgendjemand denkt, oh, der ist voll der Coole. Oh, mit dem wäre ich gern befreundet. So, aber ganz ehrlich, wir kennen die ja gar nicht richtig. Ne? Es ist sehr einfach, sich mit jemandem zu connecten, den wir nicht wirklich kennen. Wenn ich aber jemanden wirklich kenne, dann wird die Einigkeit besonders auf die Probe gestellt. Weil je näher man sich steht und näher sich kommt, desto größer ist die Gefahr auch der Verletzung. Kann man sich, finde ich, richtig bildlich vorstellen. Je näher du jemand kommst, desto mehr kann es auch mal Verletzung geben. Es gibt ein Buch von John Ortberg, ich mag den Titel sehr, da heißt es, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Das drückt es so aus. Jeder ist irgendwie nett und normal und dann lernst du ihn kennen, denkst du, oh ja, der Bau, ne? Das gehört dazu. Echte Beziehungen können zu großen Herausforderungen führen, zum größten Schmerz, aber tatsächlich tragen sie auch ein enormes Segenspotenzial in sich. Und an das dürfen wir uns immer wieder erinnern, gerade wenn wir negative Erfahrungen auch gemacht haben. Es gibt Menschen, denen fällt es total schwer, sich anderen gegenüber zu öffnen, aus dem Grund, weil sie so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben und so oft verletzt worden sind. Aber es ist fatal, jetzt Beziehungen und dieses Näherkommen ganz aus dem Weg zu gehen, weil dann verpasst man etwas, den Segen, den Gott verheißen hat. David hat diesen Psalm verfasst und wir wissen aus seinem Leben, er hatte auch nicht nur tolle Beziehungen. Wenn wir mal an seine Kindheit denken und nur hören, dass er 7 ältere Brüder hatte. Also da geht mir gedanklich aus dem Kopfkino schon alles ab. Also 7 ältere Brüder, das heißt, der kam in der Rangordnung ganz unten. Er wurde zum Schafehüten verdonnert. Ja, das war der Kleine. Ach komm, ja, schick mal weg. Der kann sich ja darum kümmern. Wir lesen im Alten Testament, wie der Prophet Samuel kommt und zu seinem Vater Isai sagt, hol mal alle deine Söhne und dann vergisst er den David. Also entweder mit Absicht oder unabsichtlich, egal wie es war, schaut trotzdem krass. Ja, er wurde übersehen, er war nicht wichtig. Und auch später, als David König war und denkt, Mensch, den müssen doch alle lieben. Da erlitt er einiges im Thema Beziehungen. Weil wir uns gerade in dem Psalm befinden, möchte ich euch einen Auszug lesen aus Psalm 55, Folie 9. Da schreibt David, wäre es ein Feind, der mich verhöhnt, das könnte ich ertragen. Würden mich meine Widersacher so verspotten, könnte ich mich vor ihnen verbergen. Aber du bist es, mein Begleiter, mein Freund und Vertrauter. Wir freuten uns aneinander, als wir zusammen zum Hause Gottes gingen. Das ist nicht krass, was David erlebt hat? Das waren nicht nur die, die ihn schon immer nicht mochten, die gegen ihn waren, sondern seine Freunde haben ihn verlassen, haben ihn verraten, haben ihn fallen gelassen. Und trotzdem gab er den Glauben an Freundschaft, an Einheit, an guter Gemeinschaft nicht auf, sondern sehnte sich danach. So, und jetzt kommen wir zu dem Psalm 133, weil da lesen wir von dem Segen, was solche Beziehungen bringen können. Und wir haben da ja zwei Vergleiche, zwei Bilder, die David verwendet, Folie 10. Als erstes lesen wir von dem Öl. Und das läuft dann so runter. Ich muss ehrlich sagen, als ich diesen Vers gelesen habe, also mich überkommt da nicht so ein wunderbares Gefühl. Sondern ich denke so, boah ey, wie fettig sind da deine Haare. Was für eine Sauerei ist da auf dem Boden. Okay, also das geht bei mir ab, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber wir befinden uns ja in einer anderen Kultur. So, im Nahen Osten, im alten Nahen Osten wurden Gäste zur Begrüßung, wenn man ihnen was Gutes tun wollte, mit Öl übergossen. Als sie kamen, ich höre mal kurz auf. Guck mal da. Jetzt habe ich wieder die Aufmerksamkeit. Okay, also. Im alten Nahen Osten hat man Gäste so begrüßt, indem man sie mit Öl übergossen hat. Und zwar zur Erfrischung, da war es ja meistens sehr heiß, und auch für den Wohlgeruch. Ja, da gab es auch noch kein Deo, oder? Also, also damit es Gott gut gerochen hat, zum Wohlfühlen. Es war ein Zeichen der Ehre. Wenn das jemand bei dir gemacht hat, hast du gewusst, oh hey, der mag mich. Der nimmt mich an, wie ich bin schon wieder eine Ablenkung. Mensch. Ich mache mal weiter. Ich glaube, ich kann nicht warten, bis die rausgeflogen ist. Es war ein Zeichen der Ehre und der Wertschätzung. Diese Geste hat im anderen was ausgelöst, ihn ermutigt, ihn aufgebaut und ihm ein gutes Gefühl gegeben. Ihm gezeigt, dass er angenommen ist, so wie er ist. Und dann ist ja die Rede vom Salböl, das für die Priester verwendet wurde. Also da ist von Aaron die Rede, gell, in diesem Psalm. Und dieses Öl stand besonders für Segen, für Heiligung und für Heil. Beziehungen können heilsam sein für uns. Und überhaupt können wir sehen, dass Gott diesen Ort der Beziehung, dieses Miteinandersein, auch der Freundschaft gebraucht, um selber zu wirken. Gottes Ermutigung, was Gott für jemanden hat, kann durch dich zu einem anderen wie Öl fließen. Und auch andersrum, Gottes Segen und auch seine Heilung für deine Seele können dich durch einen anderen, durch deinen Freund erreichen. So, Gott benutzt diese Beziehung, um selber zum Zuge zu kommen. Für ihn sind es nicht zwei unterschiedliche Sachen, so wie wir das oft sehen, sondern eine Sache. Wir haben am Anfang den Bibelvers aus Matthäus 18 gesungen, dort wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wo Gott in der Mitte ist, da wirkt er auch, da tut er auch etwas. So wie das Öl, Folie 11, ein anderes Bild, was David verwendet, ist der Tau vom Berg Hermon. Ich habe mal nachgelesen, was der Berg Hermon, musste erst mal gucken, was ist denn der Berg Hermon, also ich habe das jetzt auch nicht auf Anhieb gewusst. Der Berg Hermon, den gibt es ja immer noch, der ist knapp 3000 Meter hoch und der ist sehr bekannt dafür, dass da so viele Quellen sind. Also da sprießt es, da ist es grün, da wachsen viele Dinge und das ist natürlich ein sehr starker Kontrast, weil es auch sehr viele trockene Ebenen in Israel gibt. Beziehungen können so erfrischend sein wie der Tau am Morgen. Das ist das, was der David sagt. Und Beziehungen können auch der Boden für persönliches Wachstum sein, auch für geistliches Wachstum. Das ist ja das, was ich am Anfang vorgelesen habe. Beziehungen brauchen wir, um geistlich zu wachsen. Ich glaube, viele Dinge merken wir erst im Miteinander, wo unsere Baustellen vielleicht auch sind, wo Gott uns noch verändern möchte. Und natürlich auch dieser Punkt, den ich gerade gesagt habe, dass Gott wirkt im Miteinander. Wenn ich an meine Jugendzeit denke, also ich bin in Gemeinde aufgewachsen schon als Kind und wurde da geprägt und habe viel gehört, bin in jeden, ich würde mal sagen, in jeden Gottesdienst gegangen. Das war für mich normal, da hinzugehen. Ich bin auch gern hingegangen, Klammer auf, weil meine Freunde da waren, Klammer zu. Aber wenn ich so zurückschaue auf meine geistliche Entwicklung, was waren so die prägenden, was waren so die Knackpunkte? Da denke ich an kleine Gruppen. Da denke ich an meinen Jüngerschaftskurs, den hat unser Jugendleiter, hat so die motivierten Jugendliche zusammengetrommelt, hat mir den Jüngerschaftskurs gemacht. Da waren wir vielleicht fünf. Fünf Mädels, ein Junge war dabei. Oder ich denke an mein Ranger-Team, ich war bei den Pfadfindern. Denk daran, wie die Teamleiterin mit mir umgegangen ist, wie wir untereinander unterwegs waren. Ich denke auch an mein Lobpreisteam, wo ich zum ersten Mal war, da war ich vielleicht 15 und ich da Teil eines Teams war und wir mal einfach so gemeinsam unterwegs waren. Ganz ehrlich, und das sage ich als jemand, der gerne predigt und der sagt, das ist so wichtig. Vielleicht waren die Kleingruppen wichtiger als die Predigten, die ich gehört habe. Die Kleingruppen wichtiger als die Gottesdienste, die ich besucht habe. Da, wo wirklich geistliches Wachstum geschehen ist. Es lässt das andere nicht weniger wichtig sein, aber es ist wichtig für unsere Entwicklung. Folie 12. Was sollen wir also tun? Ich habe einen ganz einfachen Satz und trotzdem klingt der so kompliziert. Klingt nicht kompliziert, aber in der Umsetzung ist er manchmal kompliziert. Investiere dich in Beziehungen. Und das kann man tun, zum Beispiel, indem man eine Kleingruppe besucht, natürlich in einem Team oder auch ganz woanders. Naja, das ist ja viel größer, dieses Thema. Warum formuliere ich das als Aufforderung? Ich glaube, in den meisten Fällen geschieht tiefe Beziehung nicht einfach so. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Sondern die ist mit einem bewussten Handeln verbunden. Ich weiß noch, wie ich aus allen Wolken gefallen bin, als ich aus der Schule war und dachte, ach, jetzt sehe ich meine Freundin ja gar nicht mehr jeden Tag. Da muss man ja was ausmachen. Oder als uns Erwachsene, das gilt es so. Man trifft vielleicht mal kurz zufällig jemand beim Einkaufen, aber alles andere muss man wirklich ausmachen. Sonst, das geschieht nicht automatisch. Ich habe euch jetzt am Schluss noch eine Folie mitgebracht. Vielleicht kennt jemand das Eisenhower-Prinzip, der Norbert kennt es, gell? Also alle, die sich schon mit Zeitmanagement auseinandergesetzt haben, die kennen das. Das unterteilt Aufgaben oder Dinge in unserem Alltag in wichtig und dringend. Und zwar ist etwas wichtig und dringend, ist etwas wichtig, aber nicht dringend, ist etwas nicht wichtig, aber dringend, ist etwas nicht wichtig und nicht dringend. Vielleicht denkst du jetzt, wenn du es zum ersten Mal hörst, hä? Kapiere ich nicht, ist nicht schlimm. Ich will da gar nicht so intensiv reinsteigen, obwohl es mal interessant ist, vielleicht nicht für eine Predigt, aber so für einen persönlich. Mir geht es um die ersten beiden Quadranten, ob etwas wichtig und dringend ist oder wichtig, aber nicht dringend. Tatsächlich können wir unseren Alltag sehr gut mit Dingen füllen, die wichtig sind und dringend. Das ist das, was wir automatisch machen. Das sind zum Beispiel irgendwelche Fristen, die wir einhalten müssen, irgendwelche täglichen Aufgaben, die sehr laut schreien, trockne mich ab, räume mich weg. Ja, das sind wichtige Termine und so weiter. Das sind einfach alle Dinge, die auch wichtig sind und auch sehr, sehr laut schreien. Also zum Beispiel auch Emilia, also es ist wichtig und dringend. Es war wichtig und dringend. Das Problem ist, dass wir auf diese lauten Dinge reagieren. Und in sehr vielen Fällen müssen wir das auch. Ja, das sind Dinge, die auch dringend erledigt werden müssen. Aber wir reagieren nur und agieren nicht. Es gibt sehr viele wichtige Dinge, die nicht dringend sind. Pause zum Beispiel. Oder Beziehung. Beziehungen sind sehr wichtig, aber sie gehören meistens nicht zu den dringenden Sachen. Sie werden erst laut und dringend, wenn es eigentlich, na, zu spät will ich nicht sagen, aber wenn es Chaos für perfekt schon ist, dann sind sie plötzlich auch dringend. Wie gut ist es, wenn wir uns in Beziehungen investieren, solange sie noch nicht dringend sind? dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dringend werden, auch nicht so groß. Aber tatsächlich sind sie eben dann nicht laut und vorherrschend, sondern man muss sich tatsächlich bewusst vornehmen, in sie zu investieren. Beziehungen passieren nicht einfach so. Man muss sich das fest einplanen. Vielleicht, ich mache mit meinen Freundinnen oder mit einer besonders, ich mache Telefontermine aus, wir schreiben uns das in unseren Kalender. Weil unser Alltag ist so voll, ich rufe die nicht einfach mal so an. Ich weiß nicht, wer einfach mal so jemand anruft. Dann hast du vielleicht viel Zeit. Es gibt ja auch Phasen im Leben, da hat man wieder mehr Zeit. Aber ich habe nicht die Zeit. Ich muss mir das vornehmen. Und ja, ich hätte auch meinen Vormittag anders füllen können. Aber ich möchte da hinein investieren. Wenn man Treffen hat in der Gemeinde, es kostet Zeit und man muss sich rein investieren, indem man sich noch Zeit nimmt für einen Austausch. Dem man sein Leben miteinander teilt. Aber es ist gut und wichtig. Es gilt übrigens auch für deine Beziehung mit Gott. Es schreit meistens auch nicht so laut. Aber es ist wichtig. Vielleicht nicht dringend, aber wichtig. Investiere dich in Beziehungen und halte daran fest. Und ich möchte schließen mit dem letzten Vers in unserem Psalm. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Schau krass, dass das ewige Leben damit verknüpft wird. Könnte man noch mehr drüber nachdenken. Beziehungen sind von Gott erfunden, dass er wirken kann darin und er möchte dich gebrauchen und du darfst dich hinein investieren. Ich möchte noch beten. Herr, du bist ein super Erfinder, ein super Schöpfer und du hast uns gemacht, so wie wir sind. Und ich danke dir, dass wir auch immer mehr verstehen können, wie du uns designt hast, wie du uns gemacht hast. Und du hast uns als Beziehungswesen geschaffen. Du möchtest Beziehungen mit uns ganz persönlich, aber dass wir auch untereinander gute Beziehungen haben, miteinander unterwegs sind, uns ermutigen und stärken, uns auch prägen. Und du siehst all den Segen und du siehst auch all die Gefahr der Verletzung und wo wir selber vielleicht auch verletzt sind in Beziehungen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns berührst, jeden Einzelnen, wo er steht, auf was ihn berührt hat oder was sein Punkt ist. Dass du ihm begegnest, dass du entweder diesen Segen, den du hineinlegen möchtest, mehr groß werden lässt, oder aber auch, dass du heilst, da wo Verletzung geschehen ist. Danke für deinen guten Gedanken über uns. Amen.